Herzlich willkommen bei Phoenix Persönlich. Mein heutiger Gast ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Davor war er Co-Parteichef der Grünen und er ist, Zitat, ein interessanter Typ und auch ein guter Typ. Das jedenfalls hat Bundeskanzler Friedrich Merz kürzlich über ihn gesagt. Herzlich willkommen, Umid Nuripur.
Vielen Dank für die Einladung.
Dieses Zitat des Kanzlers ist entstanden auf die Frage, mit welchem Politiker einer anderen Partei er sich überraschend gut versteht. Und dann nannte er Sie. Er hat es dann versucht, ein bisschen diplomatisch zurückhaltend einzubetten, indem er sagte, er hoffte, dass er ihn damit, dass er ihnen nicht zu nahe tritt. Es klang so ein bisschen, als hätte er Sorge, dass er ihnen damit schadet.
Ich glaube nicht, dass er mir schadet. Ich finde, in Zeiten, in denen das Geschrei Oberhand hat, ist es nichts Schlimmes, wenn man auch darauf hinweist, dass wir alle miteinander Menschen sind, wir einander begegnen und versuchen, miteinander auch anständig umzugehen. Und ich danke ihm sehr für seine freundlichen Worte. Und ich kenne ihn ja auch aus anderen Zusammenhängen, von bevor er zurückgekehrt ist in den Bundestag. Und also Manieren hat er. Und
hätten Sie umgekehrt ihn auch genannt, spontan?
Aber mir fallen einige ein. Es gibt in allen demokratischen Parteien Leute, wo ich sagen würde, mit denen würde ich gerne ein Bier trinken oder habe schon mal ein Bier getrunken.
Gehört Merz dazu?
Allerdings war die letzte Getränkebegegnung mit ihm war, dass mein Verein unfassbarerweise gegen Borussia Dortmund verloren hat. Ich war im Stadion bei uns in Frankfurt bei der Eintracht, war am Boden zerstört. Natürlich lag es am Schiedsrichter.
Sein Verein ist Dortmund.
Genau, und natürlich hatten wir vorher auf kurzen Wege gewettet und der Abpfiff war noch nicht, der Klang war noch nicht verhallt, dann bekam ich schon eine SMS, was er für einen Wein haben will.
Okay.
Und die Weinflasche habe ich ihm auch natürlich überreicht und bin dann weggestampft. Weil Wertschulden muss man einzahlen.
Aber überreicht hatten Sie ihm ja gar nicht so lange her auch Kritik. Sie haben es sehr dezent formuliert und trotzdem massiv. Als er das brasilianische Belém schlecht gemacht hat, haben Sie gesagt, ich zitiere mal, die richtige Wortwahl sei das Fundament der Staatskunst. Und Sie haben gewarnt vor weiteren sprachlichen Entgleisungen. Das ist ja dann doch eine massive Kritik, die Staatskunst abzuerkennen.
Ich finde, dass es nicht nur der Job der Koalition ist, sondern vor allem des Parlaments, darauf hinzuweisen und auch zu versuchen zu korrigieren, was die Regierung nicht richtig macht.
Und da fehlt Staatskunst?
Ich finde, dass der Bundeskanzler eine große Verantwortung hat. Es ist überhaupt keine Frage, dass Friedrich Merz, wie alle seine Vorgänger, versucht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Bei der Frage, ob seine Wortwahl ausreichend staatsmännisch ist, da kann man immer wieder Fragen stellen. Es gibt auch andere Beispiele, wo er es richtig gut macht. Er hat dieser Tage auf Nachfrage beispielsweise gesagt, die deutsch-französische Freundschaft hängt nicht daran, wie der Name des Präsidenten heißt. Wir haben nächstes Jahr in Frankreich Wahlen. Und dass er jetzt schon sagt, dass wir Freunde bleiben, unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht, ist einfach nur richtig und ist auch klug formuliert. Aber es gibt ja eine Reihe von Dingen, wo man sich die Frage stellt, ob das so gut war. Das Belém-Beispiel ist eines, mir fallen noch ein paar andere ein. Und ich wünschte mir, dass die Wortwahl der Verantwortung tatsächlich auch so gerecht wird, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt miteinander hochhalten können und natürlich die Rolle Deutschlands in der Welt miteinander gut verteidigen.
Das Lob, das der Kanzler über Sie formuliert hat und diese Nähe, war ja eine Meldung wert, was ja auch wiederum vielsagend ist, dass wir einen Zustand offensichtlich haben, wo das also Beachtung findet. Vielleicht auch als Spiegelbild dessen, was man glaubt, wie Politik miteinander umgeht. Wie groß erleben Sie die Gefahr, dass diese inhaltliche Auseinandersetzung auch zu persönlichen Verletzungen führt?
Die ist täglich und die ist groß. Die Gefahr gibt es und das findet statt. Und das ist einfach schlecht fürs Land. Das ist schlecht für die politische Kultur. Ich kann finden, dass Friedrich Merz als Kanzler Fehler macht und trotzdem sagen, ich kenne ihn auch als Mensch und der ist in Ordnung, was er ist. Und dementsprechend glaube ich, dass wir uns alle einen großen Gefallen täten und vor allem dem Land einen Dienst erweisen würden, wenn wir in der Auseinandersetzung miteinander bei der Sache bleiben und beim Rest abrüsten.
Hat sich das, Sie sind jetzt seit 20 Jahren Bundestagsabgeordneter, hat sich das verändert? Ist da möglicherweise durch die Schärfe der Krisen, in denen wir sind, vielleicht auch durch Social Media eine Veränderung eingetreten?
Ja, es gibt eine Reihe von Faktoren, die das verändert haben. Das ist, wie Sie beschrieben haben, haben, die Geschwindigkeit der Debatte und auch die Vergesslichkeit der Debatte, die hat sehr viel mit den sozialen Medien zu tun. Das hat sich auch noch mal angeschärft, seit die AfD im Deutschen Bundestag ist. Da gibt es einen ganz anderen scharfen Ton. Und das holt das Beste auch teilweise in den Debatten aus den anderen Fraktionen raus, sodass man wirklich auch Sternstunden erlebt der argumentativen Auseinandersetzung beispielsweise mit der AfD. Aber das führt auch zu einem raueren Ton an und für sich. Und insgesamt glaube ich, dass wir das nicht zwingend nötig haben. Und meine Erfahrung mit dem Land an und für sich, mit den Leuten, mit denen ich rede, den vielen Begegnungen, die man hat mit den Menschen, die uns in der Politik Vertrauen schenken, ist, die wollen eigentlich kein Geschrei mehr. Die wollen eigentlich, dass wir unsere Arbeit machen, dass das möglicherweise unaufgeregt ist und unabhängig davon, wie groß die Krisen sind, dass wir am Ende Ergebnisse liefern und nicht übereinander herfallen.
Und dieses Geschrei, das Sie beschreiben, das ist ja auch ein etwas, was nicht nur bei der AfD entsteht, sondern auch innerhalb der Koalition. Sie haben es in der Ampel natürlich massiv erlebt als Ampelgeschädigter. Sie haben mal gesagt, wir betreiben hier eher eine Kneipenschlägerei als eine gemeinsame Regierung. Rückblickend.
Na, ich habe gesagt, das sieht so aus. Das ist ein Unterschied.
Okay.
Wenn ich den Unterschied machen darf. Der Unterschied war, und sowas habe ich noch nie erlebt. Normalerweise ist es so, man streitet hinter der Bühne heftigst. Ist auch notwendig. Wir kamen weltanschaulich aus sehr vielen verschiedenen Ecken. Christian Lindner und ich hatten nicht viele gemeinsame Programme im Leben geschrieben. Und gleichzeitig hat man eine Lösung, einen Kompromiss und den verteidigt man zusammen. Bei uns war es wirklich andersrum. In den Koalitionsausschusssitzungen nachts um drei, wenn es wirklich um sehr viel ging, hat man gemerkt, die Leute sind gefasst. Alle wissen, dass es um sehr viel geht. Und da war die Zusammenarbeit wirklich vertrauensvoll. Die war gut. Und am nächsten Tag ging man auf die Bühne und zog übereinander her. Das war wirklich bizarr. Mhm. Und das Ergebnis ist ein Scheitern gewesen für uns alle und ein Schaden, glaube ich, für die politische Kultur in diesem Land. Und es ist wirklich befremdlich, dass die jetzige Koalition das einfach fortsetzt, als würde es keine Lehren geben aus dem, was wir falsch gemacht haben.
Aber rückblickend, Sie waren ja wirklich im Inneren dieser Koalition. Woran ist das gescheitert? Also ist es dann letztendlich doch programmatische Festlegung der Einzelnen? Ist es ein Ritual des Kampfes? Was ist es?
Es gibt sehr viele verschiedene Lesarten und ich hätte sehr viele verschiedene auch anzubieten. Aber im Kern, um bei dem jetzigen Thema zu bleiben, im Kern haben wir nach 16 Jahren Grundzaun der Stabilität unter Angela Merkel. Und man kann streiten, ob dieser Sound wirklich nur ein Sound war oder ob er wirklich auch echt war. Aber unabhängig davon hatten die Leute das Gefühl, dass die stabil regiert werden, dass es halbwegs ruhig hergeht, haben wir die Lücke, die Merkel gelassen hat, nach 16 Jahren hinterlässt man eine sehr große Lücke, das hat sie gemacht, hat Helmut Kohl auch gemacht, haben wir nicht geschafft, diese Lücke emotional zu schließen, weil wir so miteinander umgegangen sind. Und ich würde sagen, das ist einer der Kernmomente gewesen, wo wir das Land auch emotional verloren haben und dementsprechend das Zutrauen der Leute in die Lösungskompetenz der Ampel Bach runterging.
Die jetzige schwarz-rote Koalition ist ja im Begriff, das 1:1 zu kopieren. Ihr ehemaliger Parteikollege Boris Palmer hat in dieser Sendung einen Vorschlag gemacht, beziehungsweise er hat gesagt, wir brauchen eine neue Form der Kompromissbildung in Koalitionen. Also nicht mehr im Grunde die kleinste Schnittmenge, die man noch irgendwie herstellen kann, nutzen, indem man dann alles klein raspelt, sondern indem man einzelne Projekte definiert, die für jeden wichtig sind und dann einfach sagt, okay, die tragen wir, diese zwei, drei großen Projekte, auch wenn wir damit nicht einverstanden sind, keinen Kompromiss herstellen können. Wäre das eine Lösung?
Das ist sicher eine Lösung. Ob das immer trägt, weiß ich nicht. Ich habe das selbst erlebt in Frankfurt am Main. Vor sehr langer Zeit hatten wir eine schwarz-grüne Koalition in Frankfurt. Und da war wirklich die Vereinbarung, wir machen nicht, wenn CDU A will und wir B, machen wir nicht dann eine Mischung und erfinden ein C, was vielleicht keinen Sinn macht, sondern diesmal gibt es ein A und das nächste Mal sind wir dann dran, dass wir dann bekommen, was wir brauchen. So waren die Konzepte eher in sich geschlossen und sinniger. Dementsprechend ist das, was Boris Palmer sagt, ein gangbarer Weg. Ob das dauerhaft auf Bundesebene so funktioniert, da habe ich große Zweifel. Und vor allem weiß ich auch nicht, ob es so funktioniert, dass dann die eine Partei für das Thema zuständig ist, die andere dafür was anderes. Weil alle in einer Regierung ja für alles haftbar gemacht werden müssen. Ist auch richtig so. Ich glaube, dass wir insgesamt die Gangart ein bisschen runterfahren müssen. Ich glaube, dass wir aus diesen Atemlosigkeiten aussteigen müssen. Ich war Parteivorsitzender. Meine Parteizentrale war jeden einzelnen Tag im Wahlkampf. Und seit ich weg bin, ist es immer noch so. Alle Parteizentralen sind im Wahlkampf, weil in jedem... In jeder Wahlperiode gibt es 34 Wahlen, 16 Kommunalwahlen, 16 Landtagswahlen, eine Bundestagswahl, eine Europawahl. Wenn ich immer nur Wahlkampfmodus bin, was soll ich denn denken? Und vor allem, wann komme ich denn in die Situation, zu sagen, der andere hat recht, ich gebe ihm das, ich bin kompromissbereit und gönne dem anderen nach Erfolg. Wir sind da verhakt. Ich glaube, dass wir die Wahltage einfach entzerren müssen und mehr vereinheitlichen müssen, damit wir auch mehr Zeit haben ohne
Wahlkampf. Also alle Landtagswahlen koordinieren mit dem Bund? Oder?
Also ein Vorschlag wäre, und den habe ich nicht erfunden, da gab es ja Kommissionen, die sich das ausgedacht haben, die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl. Und dann in der Mitte der Legislaturperiode, die dann 5 Jahre für alle wäre, dann alle Landtagswahlen beispielsweise. Ich habe jetzt dieser Tage gehört, dass die Generalsekretäre der CDU und der SPD das richtig finden. Das Land Bayern sagt, das ist eine Bevormundung des Landes. So, es kann sein, dass das nicht geht. Aber andere Vorschläge sind wirklich jederzeit willkommen. Wie kommen wir dahin, dass wir nicht immer nur im Wahlkampf stecken? Das ist ein Riesenproblem und es lähmt.
Ein britischer Premierminister, Lloyd George, hat mal gesagt, über einen großen Graben, einen Abgrund, kommst du nicht mit vielen kleinen Schritten. Brauchen wir im Grunde auch diesen großen Sprung? Also, dass man, vielleicht ist auch das ja eine Lösung, nicht ständig im Wahlkampf zu sein, dass man nicht ständig kleine Schritte macht der Reform, sondern dass die Koalition sich einmal zusammensetzt. Wäre das bei der Ampel eine Lösung gewesen? Und würden Sie das jetzt empfehlen?
Es wäre eine Lösung gewesen und wir dachten, wir hätten das gemacht und nannten das Koalitionsvertrag. Dann haben wir den verabschiedet und 2 Monate später begann die Volleskalation Russlands in der Ukraine. Und die Energienotlage stand bevor, das Geld musste anders ausgegeben werden, weil wir ja die Gasreserven aufbauen mussten und vieles andere mehr. Und dementsprechend ist die Realität zu schnell für solche Dinge. Wir werden gerade auch in der nahen Zukunft sehr viele Momente haben, wo wir große Sprünge brauchen, wo wir vorher die Hausaufgaben im Kleinen nicht gemacht haben. Und dementsprechend teile ich, dass wir mit den kleinen Schritten nicht weiterkommen, aber dass man die jetzt als Koalition bündelt, das ist mit der Dynamik der Realität nicht vereinbar.
Schauen wir auf den Erfolg Ihres Kollegen Cem Özdemir in Baden-Württemberg. Was würden Sie für Lehren daraus ziehen?
Ich habe erstens mal einfach nur eine große Freude darüber. Ich würde wahrscheinlich heute hier nicht sitzen ohne Cem Özdemir.
Warum?
Weil ich ihn im Fernsehen gesehen habe als Teenager und da erst mir klar geworden ist, ich muss ja gar nicht, wir reden jetzt über 93, 94, da ist mir überhaupt klar geworden, ich muss ja gar nicht Helmut heißen, wenn ich in der Partei eintreten will. Und das war zu Zeiten
nicht cool.
Beispielsweise. Und dementsprechend, der Vorgänger hieß ja auch so von Helmut Kohl. Das war unglaublich inspirierend. Da hat eine große Vorbildrolle gespielt, nicht nur für mich, wie es war, sondern für viele, viele Menschen. Und diese Sichtbarkeiten sind wichtig. Und da hat diesen Wahlkampf gewonnen, weil er einfach Ruhe ausgestrahlt hat und weil er ausgestrahlt hat, dass er das Land voranstellt. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich habe nämlich am Wahlkampfstand bei uns gestanden, in Hessen. Wir hatten ja eine Woche nach Baden-Württemberg Kommunalwahl in Offenbach. Ich stand neben Tarek Al-Wazir. Einen Tag vor den Wahlen in Baden-Württemberg. Da ruft Cem Özdemir an. Und das war ein relativ bemerkenswertes Gespräch, weil ich hatte seine letzten Umfragen gesehen. Da hatte er 14% aufgeholt. Das war ja atemberaubend und spannend. Und ich war voller Endorphine. Mein Gott, was du da geschafft hast, Cem, es ist ja alles unglaublich. Ich wünsche dir alles Beste der Welt. Ich weiß nicht, wie es morgen ausgeht, aber es ist jetzt schon gigantisch. Mhm. Antwort, das Wichtigste in diesem Wahlkampf ist, dass wir miteinander fair und anständig umgehen. Ja, ja, du hast ja recht, aber du musst doch einfach, ich hoffe, das gelingt morgen, das wäre doch so wichtig. Mhm. Ja, aber das Wichtige ist doch, dass wir am Ende eine Regierungsbildung haben, die schnell, so, dieser Modus, also ich im Wahlkampf-Endorphin, er in so einem Yoga-Modus, das ist der Grund, warum er gewählt worden ist. Und ich glaube, davon können wir uns alle wirklich eine Scheibe abschneiden.
Und das haben, also diesen Faktor Persönlichkeit haben ja über 50% dann auch als wahlentscheidend für ihre Stimme betont. 36% haben gesagt, es war das Programm der Grünen. Also die Persönlichkeit war da sehr viel wichtiger. Ist das etwas, was wir erleben in der Politik, dass wir sehr viel stärker Persönlichkeiten wählen und auch brauchen?
Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist und immer wieder auch sich unterscheiden wird. Aber gerade bei einer Ministerpräsidentenwahl, bei einer OB-Wahl, also Oberbürgermeisterwahl oder eben auch, wenn es darum geht, wer Kanzler oder Kanzlerin wird, ist es, war schon immer so, dass die Leute in erster Linie auf Spitzenpersonal.
Aber Sie haben auch gesagt, das wäre eine Blaupause, ich zitiere, wie Bündnisgrüne auch bundesweit wieder breiter mehrheitsfähig werden können.
Ich teile, was ich gesagt habe. Ich glaube weiterhin, dass das richtig ist. Diese Art und Weise, wie Cem ausgestrahlt und gestrahlt hat, dass er sagt, Leute, es geht hier in erster Linie darum, dass wir uns mit den Problemen beschäftigen. Das ist das, was die Leute hören wollen. Es gab doch dieses Triell, wo die drei Spitzenkandidaten dort waren. Und dann hat der AfD-Mann Manuel Hagel angesprochen auf ein altes Video. Und der Cem Özdemir sagt, erstens, das ist nicht gut, was er damals erzählt hat. Zweitens, er wird es doch eh nicht wieder machen, er hat doch daraus gelernt. Und drittens wollen wir wieder über die wesentlichen Sachen reden. Die Leute wollen nicht hören, was Manuel Hagel vor 10 Jahren gesagt hat oder vor 8. Die Leute wollen hören, wie wir die Schulen wieder fit machen und so weiter. Das ist der Geist, den er ausstrahlt und davon können wir alle lernen.
Aber was heißt denn das jetzt konkret, wenn Sie sagen, das ist eine mögliche Blaupause für die Bündnisgrünen im Bund? Was wären die Lehren daraus?
Die Lehren wären, dass wir, wie gesagt, die Lösungen, die die Leute haben wollen, nach vorne stellen und nicht das Klein-Klein der Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Was die Leute zurzeit, mein fester Eindruck, wirklich verrückt macht und wirklich an den Rand von Verzweiflung oder darüber hinausbringt, sind zum Beispiel die Spritpreise. So, das, was die Koalition beschlossen hat an Bremse, die funktioniert so halb. Die Spritpreise bleiben weiterhin stabil, sehr weit oben. Jetzt Lösungen zu finden, und zwar schnelle wie langfristige, damit sie auch halten und wie wir aus diesen Abhängigkeiten rauskommen und trotzdem jetzt erstmal sofort helfen. Das sind die Dinge, die die Leute von uns hören wollen und nicht, ob ich jetzt finde, ob Friedrich Merz ein guter Kerl ist oder ob Lars Klingbeil ein doofer Kerl ist.
Wer davon profitiert, von diesen schleppenden Entscheidungen, auch der streitenden Politik der Mitte, ist natürlich die eben erwähnte AfD. Wie groß ist Ihre Sorge? Ich habe den Eindruck, dass im Moment alle starren auf die Landtagswahlen und befürchten eigentlich nur, wird es ganz schlimm oder noch schlimmer?
Ich glaube, dass wir uns einen guten Gefallen tun, wenn wir da zuversichtlicher drauf schauen. Ich finde beispielsweise, dass Manuela Schwesig relativ gut vormacht, dass man einfach mal sich dem stellen muss und nicht das Problem kleinreden sollte, aber gleichzeitig auch nicht so tut, als würde das Dach jetzt über sie zusammenbrechen. Und ich glaube, dass wir mit dieser Mischung von wirklich Achtsamkeit fürs Problem, und das Problem ist groß, und gleichzeitig aber auch jetzt nicht irgendwie immer wieder der Apokalypse das Wort reden und dann kommt, das ist, glaube ich, das was
wir... Das ist Mecklenburg und Sachsen-Anhalt.
Das ist in beiden Fällen so. Je mehr wir davon reden, dass wir sowieso, dass die Demokratie in diesem Land stirbt, desto weniger können wir Leute dafür mobilisieren, um die Demokratie zu verteidigen.
Sie sind Bundestagsvizepräsident, aber Sie sind auch einer der führenden Außenpolitiker Ihrer Partei. Deswegen würde ich gerne kurz das Thema wechseln und den Fokus nach außen legen. Es ist natürlich eine Binse, dass wir eine neue Weltordnung gerade erleben. Die alte Allianz mit den USA ist nicht mehr verlässlich. Der kanadische Premier Carney hat in Davos für eine Koalition, eine Allianz der Mittelmächte plädiert. Wäre das auch Ihr Weg nach vorne?
Das ist ein Weg, der sich auch mit anderen vereinbaren lässt. Ich glaube, dass wir als Europa wirklich uns auch als Großmacht verstehen müssen und auch als Großmacht denken müssen und auch eine werden müssen.
Aber ist denn Europa in den bisherigen Strukturen wirklich dafür aufgestellt?
Ja, aber wir sind nur zu langsam. Ich glaube, dass wir sowohl die militärischen Abhängigkeiten als auch die energiepolitischen, als auch die wirtschaftlichen, bei Technologie, bei Finanzen, dass wir das alles relativ schnell abbauen können und müssen. Aber dafür müssen die Entscheidungsmechanismen auch schneller sein. Es gibt in Deutschland weiterhin keine einzige nicht-amerikanische Kreditkarte. Wir haben keine Zahlungsmechanismen jenseits der alten EC-Karte, in denen wir nicht auf die Amerikaner angewiesen sind. PayPal und die Kreditkarten, alles amerikanisch. Wenn es jetzt irgendwie Harsch auf Harsch kommt, dann ist das dramatisch.
Im Moment aber erleben wir doch auf der politischen Ebene eher, dass es so Untergruppen sich bilden. Also beispielsweise bei der Ukraine-Unterstützung, also offensichtlich also verschiedene Tempi auch genutzt werden. Ist das etwas, dass man sagt, also die große Struktur, nun ist zwar Orbán weg, aber Bremser gibt es ja immer noch. Wir schaffen eine andere Substruktur?
Es gibt viele Vorteile davon, dass Orbán weg ist. Und ein Vorteil ist, dass es keine Ausrede mehr gibt für die anderen. Es gab ja sehr viele Momente, wo die anderen sich hinter Orban versteckt haben und gesagt haben, geht sowieso nicht, er wird sowieso nicht machen. Europa ist immer nur vorangekommen, wenn es variable Geometrien gab. Verschiedene Länder haben sich zusammengetan und etwas vorangetrieben. Und wenn es möglich war, dass man verschiedene Geschwindigkeiten zugelassen hat. Wir sind einfach, wenn wir immer alle am Gleichtakt miteinander laufen, dann laufen wir gar nicht mehr. Und deshalb, ja, das sind wirklich gute Zeichen. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir sollten es auch selber glauben.
Auch stärker nutzen diese Untergruppen? Oder
also? Ja, unbedingt. Wie gesagt, der, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war der damalige, mittlerweile vorbestrafte Präsident Frankreichs, Sarkozy, der sprach von variablen Geometrien. Mhm. Es gibt Interessengemeinschaften in bestimmten außenpolitischen Bereichen zwischen Schweden, Deutschland und Italien. Dann sollen sie vorangehen und dann schauen wir mal, was mit dem Rest passiert.
Aber Deutschland und Frankreich scheitern.
Ja, ich war jetzt ein fiktives Beispiel, aber es gibt für alles Interessengemeinschaften, die muss man fahren. Richtig ist, dass ohne den deutsch-französischen Motor es sehr schwer wird. Wobei man sagen muss, eigentlich muss es ein Dreiklang sein mit Polen zusammen. Polen ist ein sehr großes Land, was höchste Relevanz hat für die Belange, vor allem die Sicherheitsbelange der Osteuropäer und Mitteleuropäer.
Ja. Rasmussen hat jetzt gerade eine neue Form, eine D7 nach vorne gebracht, also so eine Art ökonomische G7, wäre das etwas, was wir brauchen?
Ich glaube, dass alle möglichen Formate denkbar und sinnvoll sind. Wenn ich jetzt ein Beispiel auch außerhalb von Europa sagen darf, ich glaube nicht, dass irgendjemand im Deutschen Bundestag mehr harte Reden gehalten hat in der Kritik der Menschenrechtslage in den Golfstaaten. Ich war vor 2 Wochen da. Wir haben ein großes Fenster von gemeinsamen, wirklich zentralen und existenziellen Interessen. Das ist in dem Fall das Hochhalten des Völkerrechts bei der internationalen Schifffahrt. Mhm. Keines dieser Länder will, dass die Straße von Hormuz dauerhaft zu ist oder von den Iranern privatisiert wird. Wir wollen das auch nicht. Wenn das Schule macht, ist der Welthandel zu Ende, wie wir ihn kennen. Das sind die Interessenmengen, die gemeinsamen Interessenmengen, die man jetzt einfach mal zusammenbringen muss. Und da müssen wir mit allen zusammenarbeiten, wo es gebraucht wird.
Sie zitieren ja mit Blick auf das Völkerrecht gerne den ehemaligen UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld, der gesagt hat, die Vereinten Nationen sind nicht dafür da, uns in den Himmel zu bringen, sondern uns vor der Hölle zu bewahren. Wir sind ja aber längst in einer Art Vorhölle, oder?
Beim Völkerrecht. Ja, aber wenn Sie Vorhölle sagen, dann wissen Sie, dass dahinter noch 9 Kreise kommen. Mhm. Und das kann alles noch sehr viel schlimmer werden. Wir müssen jetzt alles dafür tun, damit es nicht passiert. Ich bin nicht naiv. Ich sehe, dass die Großmächte zurzeit, die USA auch und auch Russland und China, an vielen Stellen das Völkerrecht massiv verletzen und andere auch. Gleichzeitig ist es so, dass wenn wir einfach sagen, wir sind nicht mehr die wichtigsten Anwälte oder wir treten nicht mehr fürs Völkerrecht ein, dann landen wir im Dschungel. Und in der Regellosigkeit, wo diejenigen, die nicht Atomwaffen haben etwa, dann in der Nahrungskette nicht zwingend vorne sind. Und das ist nicht gut für uns. Deshalb das Völkerrecht hochzuhalten ist und bleibt einfach neuralgisch.
Aber er bezog es ja auch auf die Vereinten Nationen. Die sind aber nicht wirklich relevant.
Die Vereinten Nationen sind das Einzige, was wir haben als sogenannte Weltregierung. Die sind dysfunktional in bestimmten Stellen. Viele Dinge, die sie tun, sind nicht immer nachvollziehbar. Das stimmt. Aber wenn Sie sich jetzt wegdenken, die Arbeit des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen, die Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, ist die Welt deutlich schlechter.
Sie sind, ich möchte gerne noch mal kurz auf den Iran schauen. Sie sind als 13-jähriger Junge mit Ihren Eltern aus dem Iran nach Frankfurt geflohen, haben natürlich noch intensiven Kontakt ins Land, soweit es möglich ist, durch die Kommunikationssperren. Man hat den Eindruck, dass im Moment die Iraner eigentlich im denkbar schlechtesten Zustand gelandet sind. Nach den Bombardierungen durch die USA, die Revolutionsgarde ist immer noch da, ist radikaler denn je. Wahrscheinlich.
Es gab sowas wie ein Regime Change. Die Herrschaft der Ayatollahs ist mehr oder minder ersetzt worden durch eine knallharte Militärdiktatur. Und ja, wie Sie sagen, die Menschen im Iran haben das Gefühl, dass sie jetzt feststecken zwischen den Bomben auf der einen Seite und einem Regime, was eine Hinrichtungswelle nacheinander gerade lanciert. Und dementsprechend sind sie wirklich in einer sehr, sehr prekären Situation und sie bekommen kaum Aufmerksamkeit. Das ist gravierend. Es gibt Friedensnobelpreisträgerinnen, die kriegen Herzinfarkt kaum und viel zu spät medizinische Versorgung sind in Lebensgefahr und es gibt nicht mal eine Presseerklärung vom Außenminister der Bundesrepublik oder andere in der Europäischen Union, die sich darum sorgen. Wenn sie nicht mehr Aufmerksamkeit kriegt, dann kann man sich vorstellen, wie es um die anderen bestellt ist. Und das ist alles gravierend. Wenn es einen Iran geben sollte, der Stabilität, Frieden und Freiheit auch mithilft aufzubauen im Nahen Osten, dann sind es diese Leute, die gerade da in den Gefängnissen verrotten. Und denen sollte man beistehen.
Welchen Weg empfehlen Sie jetzt?
Dass die Deutschen zusammen mit den anderen europäischen Staaten überlegen, wie sie überhaupt vorkommen in diesem Konflikt. Es wird gerade, jetzt gerade ja nicht, aber in Islamabad und anderen Runden, werden Dinge verhandelt, die unsere Interessen massiv tangieren. Und wir versuchen ja gar nicht in den Raum zu kommen, geschweige denn am Tisch zu sitzen. Ich frage mich, wo die europäischen Initiativen bleiben.
Haben wir als Deutsche denn, ich meine, wir waren ja traditionell ein ganz starker Handelspartner des Iran, haben wir denn überhaupt eine diplomatische Rolle, die wir spielen?
Ich glaube, dass man eine neu erfinden muss, eine neu bauen muss. Und das bedeutet, dass man auch zuweilen Dinge initiiert und versucht, auch wenn sie vielleicht schief gehen könnten. Aber dieses, wir legen den Hände in den Schoß, reagieren nur noch auf die letzten Tweets von Trump, das funktioniert nicht. Das bringt uns nirgendwo hin.
Eines der Themen war ja, waren die Atomwaffen oder die Absicht der Iraner, eine solche zu bauen. Ist es jetzt nicht wahrscheinlicher, dass das Regime in Iran noch sehr viel stärker versucht, in diese Richtung zu arbeiten, nachdem sie einmal das erlebt haben?
Es ist sicher so, dass die gerade da sitzen und nicht nur überlegen, wie sie, also das Regime, da die Leute sitzen im Regime zusammen und überlegen natürlich nicht nur, wie sie jetzt diese Verhandlungen gestalten, sondern auch, wie sie dauerhaft verhindern können, dass die nochmal angegriffen werden. Und es ist mit dem Taschenrechner relativ leicht, da wieder bei der Atombombe zu landen. Das ist überhaupt keine Frage. Auch deswegen ist es meine feste Überzeugung, dass es mit diesem Regime keinen Frieden geben wird in der Region.
Auf Ihre Biografie schauen, zwei Ihrer Onkel sind ja im ersten Golfkrieg, der eine ist hingerichtet worden, der andere durch Giftgas verletzt worden. Ihre Schwester wurde verhaftet. Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Ihre Eltern gesagt haben, wir werden die Heimat verlassen, wir gehen nach Deutschland?
Ja, sehr lebhaft, und das waren nicht meine Eltern, sondern wir haben das wirklich ausführlich miteinander diskutiert im Familienrat. Okay. Wir beiden Kinder, meine Schwester und ich, durften da mitreden und am Ende sind wir dann in Frankfurt gelandet, ja. Es war aber ein langer Weg, das zu entscheiden. Und es war auch, also ohne wirklich vor den Augen zu haben, was das bedeutet, wenn wir da bleiben, dass meine Schwester wird nicht studieren können damals, weil sie nicht auf Freitagsgebete gegangen ist, sondern auf Geburtstage von Schulfreundinnen. Und dass ich möglicherweise das Jahr danach, nachdem wir eigentlich dann rausgekommen sind, das Land nicht mehr hätte verlassen können, weil Kinder ab 14, Jungs ab 14 das Land nicht mehr verlassen durften, damit sie ja vorbereitet sind für den Wehrdienst und vieles andere mehr. Die Vorstellung, was wäre, wenn wir geblieben wären, das hat am Ende die Entscheidung auch bei uns alle sehr fruchten lassen.
Was vermissen Sie mit Blick zurück?
Auch vieles. Ich hab da Verwandtschaft, ich kenne da viele Leute. Ich war ja die letzten Jahre ein paar Mal beruflich da und die Herausforderung war ja nicht reinkommen, sondern ich habe ja noch einen iranischen Pass. Wie komme ich denn mit dem wieder raus? Eine Erfahrung, die auch andere gemacht haben, die auch im Deutschen Bundestag sitzen und zwei Pässe haben. Und dann, ich bin auch nachts dann irgendwie dorthin, wo früher das Haus stand, in dem ich geboren bin. Und die Straße und dieser Vorplatz vor dem Haus, wo ich dann auf der Straße mit anderen Kindern gekickt habe. Also die Erfahrungen sind weiterhin sehr lebhaft und groß und das ist voller Schmerz, ehrlich gesagt, weil man jetzt natürlich sieht, wie es den Leuten da geht, was hätte sein können und was sein kann. Es gibt so ein paar Orte auf der Welt, in denen ich war, wo sehr viel Grausamkeit, sehr viel Elend war. Und das Besondere war, du weißt, wenn du dich umschaust, wenn du diese Gesichter dieser freundlichen Menschen siehst oder die Landschaft, das war nicht nur im Iran so, das war in Afghanistan so, das war teilweise in Brasilien so, das könnte das Paradies sein. Und das hat eine andere Tiefe an Melancholie, erst recht, wenn ich das verbinde mit meinen eigenen Erinnerungen.
Mit Nuripur, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen für die Einladung.
Das war Phoenix persönlich mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages und Grünen Politiker Omid Nuripur. Vielen Dank für Ihr Interesse.